war eine der wichtigsten kulturellen Stimmen der afrokolumbianischen Gemeinschaften, Totola Mompocina. Über Jahrzehnte brachte sie Cumbia, Buirenge, Mapalé und andere Musiktraditionen der kolumbianischen Karibik auf die Bühnen der Welt. Am 17. Mai ist Totola Mompocina mit bürgerlichen Namen Sonia Basanta Vides im Alter von 85 Jahren in Mexiko verstorben. Mit dieser traurigen Nachricht begrüßt euch Markus zum Onda Info 643, in dem es diesmal vor allem um Kolumbien geht. Von Totola Mompocina hören wir in der nächsten halben Stunde noch mehr, zunächst aber Nachrichten aus Bolivien, Mexiko und natürlich Kolumbien.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Kolumbiens Linke geht mit Rückenwind in die erste Runde der Präsidentschaftswahl am 31. Mai. 4 Jahre nach dem historischen Sieg von Gustavo Petro könnte mit Iván Cepeda erneut ein linker Kandidat die Wahl gewinnen, möglicherweise sogar schon im ersten Durchgang. Cepeda ist Senator, Menschenrechtsverteidiger und seit Jahren ein scharfer Kritiker paramilitärischer Gewalt und ihres politischen Umfelds. Zum ersten Mal in der Geschichte Kolumbiens verfügt die politische Linke gleichzeitig über eine eigene Regierung, einen aussichtsreichen Präsidentschaftskandidaten und landesweite Organisationsstrukturen. Nach einer 4-jährigen Medienkampagne gegen das linke Projekt von Gustavo Petro liegt Cepeda überraschend gut im Rennen. Einige Umfragen sehen ihn sogar in Reichweite der 50%-Marke, der Schwelle für einen Sieg ohne Stichwahl. Das stimmt vor allem diejenigen optimistisch, die sich für eine Weiterführung sozialer Reformen, einer Agrarreform, der Friedenspolitik und der Menschenrechtsagenda wünschen. Andere Umfragen liegen niedriger. In diesem Fall könnte es in einer zweiten Runde zu einem Duell mit Abelardo Gabriel de la Espirella kommen, ein Anwalt, Unternehmer und Vertreter einer ultrarechten Politik, die sich als politischer Außenseiter inszeniert. Die Kandidatin des Uribismo, Paloma Valencia, hat zuletzt an Unterstützung verloren. Der Uribismo ist eine politische Strömung um Ex-Präsident Álvaro Uribe, die mit einer Politik der harten Hand gegen bewaffnete Gruppen und zahllosen Menschenrechtsverletzungen verbunden wird.
Bolivien. Nur 6 Monate nach dem Amtsantritt des Präsidenten Rodrigo Paz befindet sich der Andenstaat inmitten einer Welle von Protesten, Blockaden und Mobilisierungen. Die politische und soziale Krise spitzt sich weiter zu. Die Regierung hat unter dem Namen Banderas Blancas, weiße Flaggen, eine groß angelegte Polizei- und Militäroperation angestoßen, um die Unruhen unter Kontrolle zu bekommen. Trotzdem reißen die Proteste nicht ab. Bereits wenige Stunden nach der Räumung des Korridors zwischen La Paz und Oruro haben verschiedene Gruppen die Straßen erneut besetzt.
Die Organisation Caribe Afirmativo hatte Mitte Mai einen Bericht über die zunehmende Gewalt gegenüber LGBTIQ-Personen veröffentlicht. Unter dem Titel »Ein System hat versagt« dokumentiert die Initiative Vorurteile, Gewalt und Straflosigkeit. Im Jahr 2025 wurde in Kolumbien alle 32 Stunden eine LGBTIQ-Person ermordet. Das bedeutet einen Anstieg von fast 60% gegenüber früheren Zeiträumen. Gemeinsam mit Brasilien und Mexiko gehört Kolumbien inzwischen zu den Ländern Lateinamerikas mit der höchsten Gewaltrate gegenüber LGBTIQ-Personen. Mexiko. Im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero wirft die paramilitärisch organisierte Gruppe Los Ardillos Sprengstoff aus Drohnen auf Bergdörfer, setzt Häuser in Brand und beschießt die Bevölkerung. Seit über 10 Jahren versuchen Los Ardillos, ihre Kontrolle über die Ortschaft und Gemeinden in der Region zu festigen und in die umliegenden Gebiete vorzudringen. MenschenrechtsverteidigerInnen kritisieren, dass die Vertreibung im Gesetzbuch weder als Straftat noch als schwere Menschenrechtsverletzung definiert wird. Außerdem gibt es kein nationales Register, das die Betroffenen erfasst, kein Budget, um Vertriebene angemessen zu unterstützen und keine politischen Ansätze für Präventivmaßnahmen oder dauerhafte Lösungen. Das Menschenrechtsprogramm der Universidad Iberoamericana in Mexiko-Stadt spricht von mindestens 15.795 bindenden Vertriebenen. Mehr als 2.000 gehen mittlerweile auf das Konto der Ardillos. Und zum Schluss noch was zum Thema Sport. Die WM steht vor der Tür. Das Tourismusministerium in Mexiko rechnet mit 5 Millionen Besuchern und entsprechend hohen Einnahmen. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, warnt dagegen vor der Zunahme der sexuellen Ausbeutung von Kindern. Wem die Sorge um das Kindeswohl übertrieben vorkommt, der möge sich die Zahlen der registrierten Gewalttaten bei vergangenen Massensportereignissen zu Gemüte führen. Bei der WM 2018 in Russland meldete eine Analyse in Mexiko-Stadt einen Anstieg der Vergewaltigungen um 12%. Bei der WM 2014 in Brasilien stiegen die Verletzungen von Kinderrechten um 17%. Laut Umweltexpertinnen wird die WM 2026 außerdem einen neuen Rekord als das umweltschädlichste Sportereignis der Geschichte aufstellen, da das Turnier in drei verschiedenen Ländern ausgetragen wird und alle Sportler und Sportlerinnen immer zwischen diesen drei Ländern hin und her reisen werden.
Weitere Nachrichten findet ihr bei npla.de/ponal.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol.
Ihr hört das Lied Yo Me Llamo Cumbia, eine leidenschaftliche Hymne auf die Cumbia, in der der Rhythmus selbst als lebendige, stolze und tanzende Frau personifiziert wird. Die Cumbia entstand an der kolumbianischen Karibikküste aus afrikanischen, indigenen und später auch europäischen Einflüssen. Totola Mompocina vergleicht ihre Haut mit dem Leder der Trommeln und ihre Schultern mit tanzenden Maracas. Toda mi voz.
Soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país, soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí, soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací.
In Totos Interpretation wird Yo Me Llamo Cumbia deshalb auch zu einer musikalischen Selbstbeschreibung Kolumbiens. Trommeln und karibische Rhythmen erzählen von Bewegung, Herkunft und kultureller Identität. Das Lied ist ein lebendiges Zeugnis der Verschmelzung von afrikanischen, indigenen und spanischen Einflüssen, die die Musikkultur der kolumbianischen Karibikküste ausmachen.
Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Barranquillera, cartagenera, yo soy de allí, soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz.
Totola Mompocina wurde 1940 im Departamento Bolívar geboren, das dem Rio Magdalena bis zur Karibik folgt. Aufgewachsen in einer Musikerfamilie stand Totola Mompucina schon früh selbst auf der Bühne. Ihre Musik verband afrikanische, indigene und bäuerliche Einflüsse der Karibikregion Kolumbiens. Als Sängerin machte sie immer wieder deutlich, dass traditionelle Musik nicht Folklore aus der Vergangenheit ist, sondern gelebte Gegenwart und kulturelles Gedächtnis. Gerade für afro-kolumbianische Gemeinschaften wurde sie zu einer wichtigen kulturellen Stimme, auch international. Mit ihrer Arbeit stärkte sie Anerkennung, Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein von Menschen, deren kulturelles Erbe lange wenig gesellschaftliche Wertschätzung erfuhr.
Bueno.
La Candela Viva, auf Deutsch etwa das lebendige Feuer, gehört zu den bekanntesten Stücken von Totola Mompucina und wurde auch zum Titel ihres internationalen Durchbruchalbums Anfang der 1990er Jahre. Das Lied greift eine historische Erinnerung aus der Karibikregion Kolumbiens auf, den großen Brand von Chimichagua im Jahr 1923, bei dem zahlreiche Häuser zerstört wurden. Das Feuer im Song steht nicht nur für Zerstörung, sondern auch für Widerstandskraft, Gemeinschaft und die Fähigkeit, aus schwierigen Erfahrungen neue Kraft zu schöpfen. Gleichzeitig ist die Candela ein kulturelles Symbol für Energie, Erinnerung und eine Tradition, die weitergegeben wird. Der gemeinsame Gesang, die Trommeln und die kollektive Dynamik des Stücks spiegeln zentrale Elemente afro-karibischer Musiktradition wider, die Totola Mompucina über Jahrzehnte bewahrt und weltweit bekannt gemacht hat. Ihr hört das Onda Info. Zu Totola Mompucina hören wir am Ende noch etwas mehr. Wir bleiben aber, wie versprochen, in Kolumbien. In Medellin, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, drängen zivile Initiativen darauf, am Friedensprozess zwischen Regierung und Mafia beteiligt zu werden. Eine Stadtteilaktivistin erklärt im Beitrag, warum es wichtig ist, dass nicht nur die Mafia-Bosse im ständigen Fokus der Medienberichterstattung und politischer Diskurse stehen. Und wir erfahren, was jetzt schon erreicht wurde, obwohl sich die Gespräche selbst gerade in der Krise befinden. Ihr hört einen Beitrag von David Graf, der zuerst bei unseren FreundInnen von Radio Dreieckland gesendet wurde.
Beginnen möchte ich diese Geschichte in einem Haus im Viertel 12 de Octubre in Medellin. Vor ein paar Monaten war ich hier bei der Gruppe Kooperation Heroínas y Héroes del Amor, Heldinnen der Liebe, zu Besuch. Sie treffen sich in einem Haus. Es ist eine Art kleines Kulturzentrum in der Comuna 6 von Medellín. Die Organisation besteht schon seit mehr als 10 Jahren. Ihr Ziel? Menschen, die von der Bandenkriminalität und der damit einhergehenden Gewalt betroffen sind, zu unterstützen. Das können Opfer von Gewalt selbst sein, aber auch TäterInnen. Ehemalige Angehörige von sogenannten Combos oder Mütter und Väter, deren Kinder Teil dieser Strukturen sind oder waren. Das Haus, in dem sie sich heute treffen, war früher ein Treffpunkt von Jugendgangs. Die Stadtteilaktivistin Marta Macias erzählt.
Hier haben sie sich getroffen, hier haben sie herumgehangen. Es war so etwas wie ein Zentrum für ihre Aktivitäten und für viele Nachbarn ein Ort der Angst. Nach langen Gesprächen mit ihnen und ihren Chefs haben wir erreicht, dass sie uns das Haus überlassen haben, und ich habe dann mit der Stadtverwaltung alles abgeklärt.
Heute ist das Haus ein Treffpunkt der Nachbarschaft. Es gibt einen Kleidertausch, gemeinsames Kochen und ab und zu auch einen Gottesdienst. Ein Schwerpunkt der Arbeit von Marta ist heute auch die Arbeit mit Jugendlichen. In der Metropolregion Medellin existieren laut BeobachterInnen heute etwa 15 größere Organisationen. Sie sind lose in einem Bündnis organisiert, das sich La Oficina, das Büro, nennt. Sie finanzieren sich aber nur noch teilweise aus dem Drogenhandel. Die großen Exportrouten kontrollieren heute andere Akteure. Die Gangs aus Medellin bekommen zwar auch noch das ein oder andere Stück vom großen Kuchen ab, doch ihre Einkünfte generieren sie mit dem Drogenhandel innerhalb der Stadt und der Region, mit Schutzgelderpressung, Produktpiraterie. Und sie sind Dienstleister für alles Illegale. Sie begehen Auftragsmorde, waschen Geld, treiben Schulden ein. Die illegalen Strukturen zählen laut ExpertInnen etwa 12.000 bis 15.000 Mitglieder. Oben stehen die großen Capos, ganz unten junge Menschen aus den Vierteln. Und um die, sagt Marta Macias, kümmere sich niemand und verweist auf zwei etwa 17-Jährige, die einige Minuten zuvor ins Haus hineingelaufen waren.
Porque no solamente está el habitante de calle, sino está el que habita la calle, que son muchos pelados y muchos pelados. Esos que se acaba de ver que entraron acá, ellos.
Viele der Jugendlichen, so wie die, die du hier gerade gesehen hast, leben praktisch auf der Straße. Sie kommen hierher, um rumzuhängen. Hier bekommen sie was zu essen, machen Musik. Manchmal kommen sie zum Schlafen, weil sie zu Hause rausgeflogen sind. Wir nennen diese Leute die Opfer der Gosse, diejenigen, die nicht zählen, die niemand im Hinterkopf hat, für die sich niemand einsetzt. Beispielsweise, wenn sie im Gefängnis landen. Wenn es um den urbanen Konflikt in Medellin geht, konzentriert sich alles auf die Führungsfiguren. Aber sie haben die untere Schicht vergessen. Es sind diejenigen, die keine ökonomischen Reichtümer anhäufen. Die Letzten, die irgendwas von dem Geld sehen, das diese Strukturen erwirtschaften. Das ist schon seit den 90er Jahren so. Doch auch diese Leute haben eine Geschichte und ihre Schmerzen. Auch sie sind Teil dieser Kette des bewaffneten Konflikts.
Auch aktuell liegt der Fokus in der medialen Berichterstattung wieder einmal auf den Bossen. Diese sitzen mittlerweile alle im Gefängnis und von dort aus verhandeln sie seit etwa 3 Jahren mit der Regierung über einen Friedensvertrag. Aktuell aber steht der Prozess wieder einmal vor dem Scheitern. Der Grund? Die Bosse hatten im Gefängnis eine große Party veranstaltet und dazu auch einen berühmten Schlagersänger eingeladen. Entsprechend groß war der Aufschrei in der Stadtgesellschaft, als das herauskam. Der Regierung blieb kaum etwas anderes übrig, als die Gespräche erst einmal auf Eis zu legen. Dort, wo die Party stattfand, im Gefängnis von Itagüí, im Norden der Metropolregion von Medellin, hatte ich 2 der Bosse der Oficina vor einigen Monaten zum Interview getroffen. Sie, die mutmaßlich für zahlreiche Morde, den Aufbau bewaffneter Strukturen und viele Straftaten mehr verantwortlich sind, geben sich heute als sozial engagierte Anführer kommunitärer Prozesse. Einer ihrer Sprecher ist Carlos Pesebre. Er hat fast sein ganzes Leben innerhalb der Mafia-Strukturen Medellins verbracht.
Die Medien und die Unterhaltungsindustrie haben seit Pablo Escobar ein bestimmtes Bild geschaffen. Sie stellen also dar, als ob wir, die bewaffneten Gruppen, reine Organisationen des Drogenhandels sind. Aber das ist verkürzt. Als der Drogenhandel in den 80er Jahren aufkam und das Geld Teil des Alltags wurde, in die Institutionen vordrang und auch die Viertel kamen, sahen wir junge Menschen in den Vierteln darin eine Möglichkeit, unsere prekären wirtschaftlichen Umstände zu überwinden, aber auch die Abwesenheit staatlicher Strukturen in unseren Vierteln, die fehlende Versorgung mit Wasser und Strom, dem allgemeinen Mangel.
Neben Carlos Pesebre saß damals auch Sebastian Murillo, ein weiterer Sprecher der Organisation. Er sagte:
Las oportunidades no llegan a los barrios y los mismos muchachos en busca de salir adelante y sacar adelante sus familias por el abandono del Estado.
Die Chancen auf ein gelungenes Leben sind nicht bis in die ärmeren Viertel der Stadt gelangt. Die Jungs aus dem Viertel wollten sich und ihre Familien voranbringen, sie aus der Armut führen. Weil sie keine legalen Möglichkeiten dazu bekommen, versuchen sie es über illegale Wege und versuchen, Teil der Bandenstruktur zu werden und dadurch Geld zu verdienen. Wir wollen den Jugendlichen durch diesen Friedensprozess zeigen, dass es andere Wege als den der Gewalt gibt. Wir wollen ihnen gemeinsam mit staatlichen Stellen, dem Bildungssektor und mithilfe der Privatwirtschaft Möglichkeiten dazu eröffnen, Geld zu verdienen und sich weiterzuentwickeln. Sie sollen sehen, dass es andere Auswege aus der Armut gibt als das Verbrechen. So können wir einen Transformationsprozess bei den Jugendlichen anstoßen und so kann eine neue Generation heranwachsen, die ohne Gewalt auskommt.
Esa transformación en la juventud y empezará a crear una nueva generación con una cultura alejada de la violencia.
Die kriselnden Friedensgespräche waren eine Initiative der linksgerichteten Regierung von Gustavo Petro. Gedacht war sie als Dialog zwischen zwei Verhandlungsteams, das eine von staatlicher Seite, das andere von Seite der Mafiabosse. Dafür hatten die Behörden die 10 Anführer der Gang in eben jedem Gefängnis von Itagüí zusammengezogen und ihnen teilweise Hafterleichterungen gewährt. Doch ein Akteur fehlte in diesem Verhandlungsarrangement von Beginn an: die Zivilgesellschaft. Die Basisorganisation, in denen sich diejenigen zusammenfinden, die den Alltag in Medellín leben, die auf verschiedene Art und Weise von der Herrschaft betroffen sind, die die bewaffneten Strukturen in Medellín ausüben. Durch bewaffnete Auseinandersetzungen, Morde zwischen verfeindeten kleineren Gangs, durch Schutzgelderpressung, den Drogenhandel in ihren Vierteln, die Rekrutierung von Jugendlichen. Kurz, die kriminelle Herrschaft in, so BeobachterInnen, etwa 80% der Millionenstadt Medellín und seiner Metropolregion. Diego Herrera ist Friedenskoordinator der Organisation Viva la Ciudadanía. Sie hat nach dem Beginn der Gespräche begonnen, die Stadtgesellschaft zu organisieren und zu mobilisieren.
Se generó, digamos, un ambiente y un escenario de movilización ya más local cuando se instala el proceso.
Als die Gespräche zwischen Regierung und den bewaffneten Banden im Juli 2023 begannen, haben wir eine Vollversammlung organisiert, bei der 100 Menschen das erste Mal überhaupt in der Stadtgeschichte darüber diskutiert haben, wie ein urbaner Frieden in Medellín überhaupt aussehen könnte. Weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass es einen Verhandlungsraum innerhalb des Gefängnisses gibt. Wir brauchen auch einen Verhandlungs- und Gesprächsort außerhalb des Gefängnisses. Denn der urbane Frieden kann nicht nur zwischen der Regierung und den Sprechern der Oficina diskutiert werden, bei dem es vor allem um das Schweigen der Waffen geht. Der Frieden muss auch etwas mit einer städtischen Agenda zu tun haben. Frieden ist nicht nur eine Abwesenheit von bewaffneten Auseinandersetzungen, sondern muss auch soziale Gerechtigkeit bedeuten. Ein Frieden, der die sozialen Ungleichheiten in der Stadt angeht, der das Recht auf Leben aufgreift, besonders in Bezug auf die illegalen Aktivitäten in der Stadt, auf die sich diese kriminellen Strukturen stützen.
Auch wenn die Gespräche derzeit in der Krise steckten und noch keine Ergebnisse produziert hätten, schon jetzt, sagt Diego, hätten sie zu spürbaren Verbesserungen in den Vierteln der Stadt gesorgt. Die Mordrate ist in den vergangenen Jahren auf ein Rekordtief gefallen. Allein das habe in den Vierteln für spürbare Verbesserungen gesorgt und sei für die Menschen eine große Erleichterung. Und Diego Herrera nennt noch weitere Faktoren für die Bedeutung der Zivilgesellschaft im Mediciner Friedensprozess.
Würde die Zivilgesellschaft die Friedensgespräche nicht begleiten, wären sie erstens deutlich weniger legitimiert, zumal die Stadtverwaltung und auch die Gebietsregierung gegen diesen Verhandlungsprozess sind. Zweitens wäre ohne die Zivilgesellschaft das Verständnis eines urbanen Friedens deutlich eingeschränkter. Es wäre auf die Verhandlungen mit den bewaffneten Akteuren beschränkt und würde die Komponenten der sozialen Gerechtigkeit weniger berücksichtigen. Denn es geht ja um die grundlegende gesellschaftliche Transformation der Viertel und nicht nur darum, dass die bewaffneten Mitglieder der Banden sich demobilisieren und ihre Waffen abgeben. Und drittens würden die Friedensgespräche ohne zivilgesellschaftliches Engagement nicht so breit in der Stadt diskutiert werden, wie das der Fall ist. Sie wären ein deutlich weniger relevantes Thema für die Bevölkerung und die Menschen würden nicht verstehen, dass die Gespräche und ein erfolgreicher Abschluss nicht den Bandenchef nützen würde, sondern den Menschen in der Stadt insgesamt.
arma solamente para disputárselo de manera política entre quienes se oponen y quienes no a este proceso, sino que le interesa a la ciudadanía, a la sociedad, que haya paz en la ciudad.
Ihr hört das Onda-Info, diesmal unter anderem zum Tod der kolumbianischen Sängerin Totola Mompocina. Auch wenn sie keine politische Aktivistin im engeren Sinne war, war ihre künstlerische Arbeit hochpolitisch. Totola Mompocina machte die afro- und indigen geprägten Wurzeln der kolumbianischen Kultur sichtbar und stärkte damit das kulturelle Selbstbewusstsein historisch marginalisierter Gemeinschaften. Aber, und das ist ein weiterer Verdienst, sie war eine Frau, die traditionelle Musik nicht als männlich kodierte Folklore, sondern als kollektives, oft von Frauen getragenes kulturelles Wissen verstanden hat. Denn in vielen afro-karibischen Musiktraditionen sind Frauen zentrale Trägerinnen von Gesang, Ritual und Erinnerung. Toto hat genau diese Rolle auch international sichtbar gemacht.
Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya.
Pescador ist eines der bekanntesten Stücke aus Totola Mompocinas Repertoire. Komponiert wurde es ursprünglich vom kolumbianischen Musiker José Benito Barros Palomino. Toto machte es später zu einem internationalen Symbol der kolumbianischen Karibikmusik. Das Lied erzählt vom Alltag eines Fischers an den Flüssen und Küsten Kolumbiens, vor allem entlang des mächtigen Rio Magdalena. Im Mittelpunkt stehen harte Arbeit, Bescheidenheit und die enge Beziehung zwischen Mensch und Natur. Wir lernen einen einsamen Menschen kennen, der keine Reichtümer besitzt, sondern mit dem Mond und dem Strand spricht. Ein Mann, der von seinem Handwerk, seinen Netzen und seiner Verbindung zu Fluss, Mond und Landschaft lebt. Das Stück zeichnet zugleich ein Bild vom Leben vieler Menschen in den traditionellen Regionen der kolumbianischen Karibik. Vom Rhythmus des Wassers, vom täglichen Arbeiten, vom Zurückkehren in den Heimatort und von Gemeinschaft. Gerade deshalb wurde El Pescador zu mehr als einem Lied. Es wurde zu einer musikalischen Erzählung über die Kultur am Rio Magdalena und die Würde einfacher Arbeit. Die markanten Flöten und Percussions des Songs wurden unzählige Male gesampelt. Präsident Gustavo Petro bezeichnete sie als herausragende Vertreterin der karibischen Kunst und Kultur Kolumbiens und Vizepräsidentin Francia Márquez zeigte sich tief bewegt und hob besonders hervor, dass uns mit Totola Mompocina eine Frau verlassen hat, die Traditionen eine internationale Bühne gab, die nicht nur in Kolumbien lange marginalisiert waren. 2013 erhielt Totola Mompocina einen Ehren-Grammy für ihr musikalisches Lebenswerk. In ihrer langen Karriere arbeitete sie unter anderem mit Lila Downs, Pablo Milanés, Carlos Vives und Calle 13 zusammen. Mit Calle 13 sang sie Latinoamerika, ein Song, der zum Beispiel auf Spotify weit über 100 Millionen Mal reproduziert wurde.
Tú no puedes comprar al viento.
Wegen Alzheimer und einer Sprachstörung hatte sich die Sängerin bereits 2022 von der Bühne zurückgezogen. Ihre Interpretationen bleiben Teil des musikalischen Gedächtnisses Lateinamerikas. Totola Mompocina hinterlässt ein Werk, das weit über Musik hinausgeht. Eine Stimme der kolumbianischen Karibik ist verstummt. Ihr Klang bleibt.